Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
Hallo Lena.
Hallo Ingo. Heute ist eine ganz besondere Folge, das haben wir noch nie gemacht. Wir reden über Politik, aber natürlich nicht, weil wir jetzt einen neuen Politik-Podcast haben, sondern weil wir uns mal ansehen, wie die jüngsten Ereignisse mit Finanzen zusammenhängen.
Ja, das klingt doch spannend. Dann bin ich mal gespannt, welche Fragen du dazu hast.
Einige. Aber vorher haben wir erstmal was Tolles zu verkünden. Nämlich, wir kommen ab diesem Money Monday jede Woche raus.
Bäm!
Ja, nicht nur alle zwei Wochen, sondern wirklich jeden Montag. Und darauf freue ich mich. Wir haben nämlich einiges zu besprechen, oder? Das reicht einfach nicht, wenn wir alle zwei Wochen rauskommen.
Ja, es kommt dann irgendwie immer so lange vor. Und dann denkt man sich, hey, noch wieder zwei Wochen. Und auch da draußen hören wir immer, ja, wir warten schon gespannt auf euren Podcast. Und für euch alle da draußen, wir haben, glaube ich, schon 60, 70 Ideen für weitere Folgen. Von daher, wir haben so viel Inhalt und auch so tolles Feedback bekommen. Sind mittlerweile, glaube ich, bei 8000 Abonnenten streamingweit auf den ganzen Plattformen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen einfach noch besser, noch schneller, noch umfangreicher den Weg mit euch gehen in die Finanzwelt. Und daher mehr Podcasts.
Und es ist auch weniger verwirrend, ne? Da muss man sich nicht irgendwie im Kalender markieren, da kommen wir wieder raus, sondern es ist ganz klar, Money Monday heißt einfach How I Met My Money.
So ist es.
Genau. Ja, aber Ingo, wir müssen jetzt mal über ganz ernste Sachen reden. Ich sag nur US-Wahl. Hast du vermutlich genauso verfolgt wie ich und wie jeder andere mit Zittern. 2016, also vor 4 Jahren, habe ich wirklich die Nacht durchgemacht und die Wahl verfolgt. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, ich habe es dieses Jahr nicht ganz die Nacht durchgemacht. Also beim letzten Mal bin ich, glaube ich, dann um 3, 4 Uhr eingeschlafen, weil ich vergessen habe, wann es wichtig wird. Aber auch da war, da kann ich mich noch gut dran erinnern, absehbar, dass Trump überall schon stärker war als eigentlich gedacht. Und dieses Jahr habe ich es anders gemacht. Ich bin um 20 Uhr schlafen gegangen und um 4 Uhr aufgestanden. Und
du kannst um 8 Uhr einschlafen?
Ja. Ich habe davor die Nacht von Sonntag auf Montag Football geschaut und dann hatte ich den Rhythmus quasi drin. Okay. Aber ich muss sagen, wo ich dann morgens aufgestanden bin, ich war auf Deutsch abgefuckt, als ich das wieder gesehen habe und als der Typ sich dahin gestellt hat.
Darf man das bei Spotify, Deezer und Co. sagen? wird wahrscheinlich jetzt, wir sind ja nicht in den USA, das ist ja das Gute, wir reden nur über die USA. Da wird nichts zensiert. Also, was ist passiert? Ganz klar, die wichtigsten US-Medien haben den Demokraten Joe Biden eben zum 46. Präsidenten erklärt. Donald Trump möchte das noch nicht so ganz akzeptieren. Er geht vor Gericht oder er möchte vor Gericht weiterkämpfen und Wahlniederlage ist jetzt nicht so seine Stärke, diese anzunehmen. Ingo, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir reden nicht jetzt einfach über Politik, sondern ich möchte verstehen, wie Politik und Finanzen miteinander verknüpft sind. Mhm. Und da fange ich am liebsten mit meiner Frage mal ein bisschen in der Vergangenheit an, also bei Trump noch. Das waren ja die letzten 4 Jahre und er hat, wie wir alle wissen, sehr viel getwittert. Also ja, da kam irgendwie häufig mal Geschriebenes von ihm zu uns rübergeschwappt. Und was ich oft gehört habe und auch gelesen habe, war eben, dass seine Tweets die Märkte verändert hat. Mhm. Stimmt das?
Ja, also durchaus. Normalerweise ist es ja so, dass man typischerweise eher nicht über Tweets kommuniziert, wenn man wichtige politische Entscheidungen trifft. Allen voran, was die Märkte natürlich am meisten beeinflusst hat, waren seine Äußerungen zu Zöllen. Ja, zu Strafzöllen. Das hat also häufig zu schnellen, heftigen Kursbewegungen geführt, weil wenn man natürlich sagt, okay, Beispiel Huawei, ja, also wenn man sagt, wir verbieten die Zusammenarbeit mit Huawei, dann befürchtet die Börse zum Beispiel, dass China andersherum zurückschlägt und Apple vielleicht das Geschäft verbietet. Und das ist dann dementsprechend auch eine eine Einnahmequelle, die für Apple dann zum Beispiel wegfallen könnte und worunter dann natürlich auch der Kurs leiden kann, dieser Apple-Aktie. Und so kam es ja häufig vor, dass die Börsen um 4-5% sich nach unten, aber auch nach oben bewegt haben, was im Verhältnis relativ viel ist.
Ja, also das heißt, wenn ich von den Märkten rede, ist es gleichzeitig immer die Börse?
Ja, genau. Also in dem Fall meine ich tatsächlich die Börse. Also die führenden Märkte oder die führenden Börsen in Amerika, die man häufiger hört, das ist sowas wie S&P 500. Also das sind die größten 500 amerikanischen Unternehmen. Dow Jones hast du vielleicht schon mal gehört oder die Technologiebörse Nasdaq, wo dann vor allem aber auch so Titel wie Apple, Facebook, Amazon und so weiter gelistet sind.
Okay. Ja, ehrlich gesagt sagt mir das nichts, vor allem das Letztere. Wie heißt das?
Nasdaq.
Okay, ich merke es mir. Ja, hast du ein Beispiel dafür, wann ein Tweet von Trump mal irgendwie die Märkte nach oben korrigiert hat?
Ja, also genau andersherum, wo er halt gesagt hat, hey, wir haben uns auf den Phase-1-Deal geeinigt mit China, was im Endeffekt, wenn man sich das mal genauer anschaut, viel heiße Luft war. Aber Trump ist natürlich so dargestellt, halt, als wäre es der Deal und er wäre der Dealmaker. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass so ein Tweet von Donald Trump die Märkte quasi über Nacht um 3-4% nach oben gehoben hat, weil diese Befürchtung, dass die Spannungen schlimmer werden und auch weiter ausarten, halt erstmal im Zaum gehalten wurden.
Wie nachhaltig sind denn diese nach oben und nach unten steigenden oder fallenden Märkte?
Das hing von der Stimmung von Donald Trump ab. Man hat natürlich häufig Meinungsschwankungen bei ihm erlebt und so hat man teilweise quasi durch den Buschfunk immer aus dem Weißen Haus Nachrichten gehört, die dann von Donald Trump doch ganz anders nachher verkündet wurden. Daher hat sich das tatsächlich sehr schnell geändert. Aber langfristig gesehen haben solche Tweets, wenn man jetzt mal über Jahre so eine Geldanlage oder auch das Börsengeschehen betrachten würde, natürlich jetzt keine großen Auswirkungen. Also wenn du jetzt anfängst, Geld anzulegen, ja, dann ist das so ein Lärm, so ein Störfeuer kurzfristig gesehen. Aber langfristig kann man dann doch relativ entspannt bleiben.
Und war das jetzt was Neues mit Trumps Auswirkungen auf die Märkte oder passiert es auch durch andere Politiker? Tweeten noch andere Politiker und machen damit unser Leben etwas, wie nennst du es, mit Störungen behaftet?
Ja, also dass das jetzt über Tweets und so in Echtzeit passiert und man quasi nicht vorbereitet wird, das sorgt im Endeffekt ja dafür, dass keiner damit gerechnet hat und damit die Reaktion sehr heftig ausfällt. Und wenn ich quasi durch gewisse Leaks, also durch gewisse Quellen, die mal so ein bisschen durchdringen, schon so ein bisschen was höre, jetzt kommt ein neues Gesetz raus, nehmen wir mal in Amerika zum Beispiel an, dass die Krankenversicherung pauschal für alle kommt, und wenn das schon mal so ein bisschen durchfließt, dann kann es natürlich jetzt zum Beispiel unter Joe Biden sein, wenn sowas durchkommen sollte, dass zum Beispiel Pharmaunternehmen, aber auch Krankenversicherer davon profitieren. Andersherum, wenn dann Trump einfach sagt, nein, ich lege dagegen jetzt mein Veto ein, das kommt nicht. Jedenfalls solange er noch bis zum, ich glaube, 21. ja noch im Amt ist oder bis zum 20. Dann sorgt das eher für heftigere Abverkäufe. Aber ansonsten können natürlich auch andere politische Entscheidungen grundsätzlich dafür sorgen, dass Kurse sich nach oben oder nach unten bewegen. Ein gutes Beispiel in Deutschland vor Jahren war mal die Unterstützung der Solarindustrie. Ja, also dass Photovoltaik gefördert wurde. Und ein ganz bekanntes Beispiel war da eine Firma, die hieß SolarWorld.
Ja.
Und diese Aktie war vor der Bekanntgabe, dass es diese Förderung gibt, bei 1 Euro. Und sie ist dann, glaube ich, bis auf über 10.000 Euro innerhalb von 2 Jahren gestiegen.
Okay.
So können natürlich auch politische Entscheidungen große Auswirkungen auf Börsen und dementsprechend natürlich auch einzelne Firmen haben.
Mhm. Ja, der elected President Biden, wie man ihn ja noch nennen muss, der ist jetzt verstärkt natürlich auch in den Medien, hat schon seine ersten Reden gehalten und auch schon einen Corona-Plan sozusagen aufgestellt. Ändert das schon etwas finanzpolitisch an den Märkten?
Also mit der Corona-Planung jetzt nicht. Also nehme ich zumindest nicht so wahr. Was sich an den Finanzmärkten ändert, ist aber zum Beispiel die Wahrnehmung von nachhaltigen Unternehmen. weil Biden ja angekündigt hat, also sein erster Akt wird ja sein, wieder ins Pariser Klimaabkommen einzutreten. Jedenfalls hat er das gesagt. Und er hat gesagt, Amerika soll bis 2050 klimaneutral werden. Und meiner Recherche nach hat er gesagt, dass er über 2 Billionen US-Dollar in den nächsten Jahrzehnten investieren will in eben klimafreundlichere Dinge. Er hat gesagt bei der ersten Debatte, dass er die Ölindustrie abkappen wird oder sehr reduzieren wird. Ob das dann jetzt wirklich so kommt, wenn das Repräsentantenhaus demokratisch ist, aber der Senat republikanisch, das sei jetzt mal in Frage gestellt. Aber das hat tatsächlich, wenn man sich mal Unternehmen wie zum Beispiel, was man vielleicht mal gehört hat, so Vestas Wind oder so, Siemens Gamesa, also so Windenergieunternehmen, Solarenergieunternehmen, aber auch Wasserstoff, was ja immer jetzt so gehypt wird. Diese Unternehmen haben durch die Wahl von Biden sehr stark profitiert, ja.
Sehr spannend. Es ist ja nicht nur die US-Wahl gewesen, die uns zum Zittern gebracht hat, sondern noch etwas anderes ist passiert. Es hat eindeutig Euphorie ist ausgebrochen bei mir, vermutlich bei dir, Ingo, aber ja, auch in der Politik und vielleicht auch in den Finanzmärkten. Und zwar soll es einen Impfstoff geben. Du hast es direkt gepostet auf unseren How I Met My Money-Kanälen. Ich habe es durch dich erfahren, dank dir. Ja, ist es so? Also wie haben die Finanzmärkte darauf reagiert?
Ja, also sehr euphorisch. Ich bin ja auch passionierter Trader, dazu mal irgendwann später mehr. Dadurch war ich quasi live dabei und ich war so an meinem PC und denk so, wow, also von einer auf der anderen Sekunde springt der DAX um 1% hoch. Das ist viel. Ja, also das ist sehr viel. Das ist
der DAX ist der
deutsche Aktienindex. Mhm. Ja, mit den größten 30 deutschen Werten. Und er sprang sofort hoch und ich denke, okay, da muss irgendwas passiert sein. Man weiß dann noch gar nicht wann. Und dann habe ich ein Abo bei der Deutschen Presseagentur mit einem Ticker und dann kam es über die Ticker.
DPA
quasi.
Kommt sofort zu dir rein. Ja, unglaublich, ja, ja, Ingo. Ja.
DPA kommt sofort rein.
Ich will jetzt wissen,
rein.
Was du als Trader machst. Das wird auf jeden Fall eine Sonderfolge.
Ja, da habe ich ja schon mal bei den Kollegen vom Investment Babos ein bisschen was zu gesagt. Aber das können wir gerne auch nochmal bei uns machen. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch gesehen, okay, Airbus steigt, TUI steigt, also so Unternehmen, die doch sehr gebeutelt waren von den Auswirkungen von Corona oder was man vielleicht hier auch in Deutschland kennt, Eventim, ja, wo ich Tickets mir hole für Konzerte und Co. Und diese Unternehmen sprangen sofort an und dann war für mich irgendwann klar, okay, irgendwas muss jetzt da gesagt werden. Dann kurz davor hatte ich schon gesehen, dass ja auch Herr Spahn angekündigt hatte, dass es eine Pressekonferenz zur Impfstoffverteilung gibt und ich denke, okay, welcher Impfstoff? Also ja, und dann kam das auf einmal alles, ich glaube so kurz vor 13 Uhr, dass das also kundgetan wurde, dass eben BioNTech, eine deutsche Firma
aus Mainz,
Mainz, die mit ihrem US-Partner Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt haben, der wohl zu 90% anschlagen soll. Und zum Beispiel der US-Top-Virologe, der ja auch die Regierung in den USA unterstützt, Fauci, hat ja gesagt, dass 65%, also wenn 65% der Personen darauf anspringen, dann wäre das schon gut. Und andere Experten, Virologen haben gesagt, 75% wäre eine gute Zahl. Und dass dann natürlich 90% der Leute darauf angesprungen sind und sich eben nicht dann mehr, dann gar nicht mehr infiziert waren, das in Kombination mit überhaupt einem Impfstoff hat dann die Unternehmen beflügelt, die vorher so stark gebeutelt waren und andersherum, auch ganz spannend, die nach unten geprügelt, die vorher die großen Profiteure waren, also zum Beispiel Zalando, ja.
HelloFresh vielleicht?
HelloFresh.
Witzig.
Ne, sowas wie Lieferando natürlich.
Also nicht witzig für die Unternehmen, es tut mir wirklich leid. Das ist jetzt nicht
sie
so,
haben
aber
vorher
interessant,
gute
wie
Gewinne
schnell die Auswirkungen da spürbar sind oder sichtbar sind, weil, Ingo, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir reden ja wirklich von Sachen, die in der Zukunft passieren. Also wenn der Impfstoff wirklich 90% wirksam sein sollte und davon gehen jetzt viele Leute aus, weil das verkündet worden ist, dann denken direkt, okay, dann werden auch viele Leute wieder mit Lufthansa zum Beispiel fliegen, weil man wieder in Urlaub fliegen kann. Und deswegen kaufen also viele Lufthansa-Aktien.
Genau, also man könnte jetzt ja sagen, ja gut, in Deutschland, wir haben jetzt noch einen Lockdown, also was habe ich davon, wenn jetzt Eventim oder die deutsche Lufthansa wenn ich die kaufe, weil die können ja noch gar nichts machen aktuell. Aber man muss verstehen, dass die Börse die Zukunft einpreist, also die nächsten 3 bis 6 Monate. Und jetzt kannst du hier dir mal die Welt ausmalen, wenn wir es wirklich schaffen, zum Beispiel 1/4 der Bevölkerung zu impfen. Das waren ja so erste Vermutungen, die man so getroffen hat, dass man bis Sommer das vielleicht hinbekommen kann. Wie dann die Welt aussieht. Ja, dann kann ich wieder reisen, man trägt vielleicht noch Masken, man fliegt wieder mehr, man kann wieder zu Konzerten gehen, unter Umständen, man muss abwarten, wie das wirklich wird. Aber das ist im Endeffekt das, was die Börse jetzt einpreist. Dass sie sagt, dass die Unternehmen in Zukunft wieder mehr Gewinne einfahren werden.
Ja, sehr spannend. Die Aktienfolge, die kommt ja erst noch. In wenigen Wochen werden wir sie veröffentlichen und darüber ganz genau reden, was überhaupt eine Aktie ist. Aber für dieses Thema gerade ist es jetzt schon wichtig, dass wir ganz kurz darauf eingehen. Wenn ich mir das mal ein bisschen bildlich vorstellen könnte. Also ich sage, ich habe jetzt eine Lufthansa-Aktie. Wie teuer könnte die sein? Kannst du mir irgendwie einen Preis nennen?
9 Euro.
Okay, 9 Euro. Und jetzt kam dann die Nachricht, okay, es gibt vermutlich einen wirksamen Impfstoff. Mhm. Wie viel Wert hat sie dann?
Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber die Lufthansa-Aktie ist, glaube ich, um 20% gestiegen, was bedeutet, dass sie bei 10,80 Euro dann war. Ich habe jetzt den genauen Preis nicht im Kopf, aber es sind enorme Sprünge gewesen. Mhm. Also teilweise zum Beispiel auch der Frankfurter Flughafen, die Firma, die dahinter steht, ist Fraport. Ne? Also die haben natürlich generell weniger Aufkommen da. Die ist sogar an dem einen Tag um 30% gestiegen oder eine TUI auch zum Beispiel.
Okay, also es sind ja enorme Sprünge nach oben. Ist es jetzt auch so, dass wenn ich jetzt Aktien hätte, was ich ja noch nicht habe, und einen Teufel werde ich tun, dass ich jetzt Aktien erstmal mir anschaffe, bevor ich die Aktienfolge mit dir gemacht habe und verstanden habe alles. Aber sagen wir, ich wüsste jetzt schon alles über Aktien und ich hätte Lust, jetzt einfach mal so eine Biontech-Aktie zu kaufen. Wäre ich jetzt reich?
Wenn du sie vorher gehabt hättest und darauf spekuliert hast, dass sie Erfolg haben, ja.
Ingo, hast du darauf spekuliert?
Nein, ich habe kein BioNTech gehabt, aber ich habe TUI gehabt. Ich hab TUI gehabt als Aktie und TUI ist auch zum Beispiel um 30% hochgegangen.
Wow.
Und das sind halt, also das ist auch wichtig für dich und auch für andere da draußen, wenn die Nachricht schon raus ist, dann ist der Drops schon fast gelutscht. Ja, das bedeutet also, wenn alle Welt weiß, was passiert, dann springen natürlich viele auf den Zug auf und dadurch geht ja ein Kurs nach oben. Ja, ich habe ein Angebot, aber eine steigende Nachfrage, also ich habe ein gleichbleibendes Angebot, aber eine steigende Nachfrage, das verteuert ein Produkt und auch eine Aktie im Endeffekt. Und ich hätte quasi vorher darauf spekulieren müssen, dass BioNTech Erfolg hat. Und dann hättest du natürlich noch mehr Gewinne machen können.
Jetzt kann man natürlich sagen, immer noch Gewinne.
Ja, die Frage ist immer, wie steht Chance und Risiko im Verhältnis? Ne? Also wenn eine Aktie, ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, eine Aktie ist schon, bevor du sie gekauft hast, um 100% gestiegen, dann könnte man denken, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal um 100% steigt, ist jetzt geringer, als wenn ich sie halt weiter unten gekauft hätte. Ja, also relativ logisch eigentlich. Das heißt, man muss für sich abwägen, wie steht es um sein Chance- und Risikoverhältnis. Aber das können wir noch mal wann anders dann genauer besprechen. Man sollte da immer sehr vorsichtig sein, auf fahrende Züge noch aufzuspringen.
Okay. Also das heißt, du hast jetzt keine BioNTech-Aktie gekauft, noch ganz schnell, als du es gelesen hast?
Nein, ich würde auch keine kaufen aktuell.
Interessant. Okay, da werden wir noch mal genauer einsteigen in dieses Aktienthema. Wie gesagt, in Kürze folgt diese How I Met My Money Folge. Jetzt sind wir aber grundsätzlich noch bei dieser Frage, ja, inwiefern Finanzen und auch jüngste Ereignisse, also aktuelle Ereignisse zusammen fallen, wie sie sich gegenseitig vielleicht befruchten. Und wenn man jetzt mal ganz klar darauf guckt, so was sind das für Unternehmen, die gerade anscheinend an der Börse so viel Gewinn haben, dann sind das ja Pharmaunternehmen. Mhm. Ist es ethisch vertretbar, mit Medizin Geld zu verdienen?
Spannende Frage. Ich glaube, solange wie es sich in einem gewissen Maße, also vom Preis her dreht, ja. Warum soll ich für ein Produkt, was ich entwickle, wofür ich ja auch Forschungskosten habe, Warum soll ich dafür kein Geld nehmen? Es darf aber aus meiner Sicht nicht ausarten. Es gibt in Amerika ja zig Beispiele, wo wichtige Medikamente, überlebenswichtige Medikamente vor 10 Jahren, ich sage jetzt einfach mal $50 pro Packung gekostet haben und mittlerweile $5,000 pro Packung kosten, dass das ja sogar so krass war, dass Hillary Clinton das ja sogar zum Wahlkampfthema damals mit aufgenommen hat. Und das ist dann natürlich nicht mehr ethisch vertretbar, dass Leute sich ihre Medikamente nicht mehr leisten können, weil Unternehmen nur auf Profit und steigende Börsenkurse aus sind. Mhm.
Ja, das Gute ist, dass wir nicht selber aushandeln müssen, wie viel wir zahlen, sondern da sind ja gerade einige am Werk, dass da gute Deals ausgehandelt werden. Ist natürlich die Frage, meinst du, wir werden dann dafür zahlen oder wird das vom Staat?
Für den Impfstoff meinst du? Mhm. Also ja, also es wurde ja jetzt so kundgetan, dass es so ungefähr 16,50 Euro pro Flasche sein sollen. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass die Krankenversicherung das hier übernimmt, in Deutschland zumindest. Und von daher ist es ja vertretbar auch für das gesamte Gesundheitssystem. Weil man muss natürlich auch sehen, auch wenn jetzt die Krankenkasse das zahlt, zahlen wir die Krankenkassen ja mit unseren Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen. Das heißt, wenn dieser Impfstoff jetzt, ich sage jetzt mal 100 Euro oder 1000 Euro pro Ampulle kosten würde, dann sind das natürlich Kosten, die im Endeffekt wieder auf uns Steuerzahler und Krankenversicherungsbeitragsleister umgelegt werden. Und dementsprechend finde ich es in dem Maße, und ich glaube, das wurde ja auch damals schon, was ich mal so in der politischen Diskussion mitbekommen habe, gesagt, dass natürlich bei so einem Medikament mit größtmöglicher Aufmerksamkeit, die jetzt da nicht hingehen können und sagen, wir nehmen da jetzt einen astronomischen Preis für. Das wird in anderen Bereichen gemacht, mit Nischenkrankheiten in Anführungszeichen. Aber da halte ich jetzt persönlich 16,50 Euro für eine Impfdose, für eine Packung Impfstoff oder ein Fläschchen, keine Ahnung, wie man das misst, durchaus für ethisch vertretbar.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal den Bogen zu der US-Wahl spannen und angucken, was Trump gerade gemacht. Der trampelt ja ganz schön rum, weil er sagt, okay, diese Verkündung, das ist kein Zufall. Das wurde ganz genau gewählt, dass es jetzt erst rauskommt, dass es einen Impfstoff gibt. Und jetzt die Frage von mir. Inwiefern müssen sich Pharmakonzerne und eben auch Studienleiter sicher sein, beziehungsweise wann dürfen sie es verkünden, dass sie einen Impfstoff haben? Weil das Datum oder der Zeitpunkt ist ja, wie wir gesehen haben, für die Finanzmärkte entscheidend. Mhm.
Ja, also ich persönlich würde sagen, dass wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, und da finde ich dann 90% schon sinnvoll, dass so ein Impfstoff dann tatsächlich später auch zugelassen wird. Natürlich hat das in gewisser Weise ein Geschmäckle an der Seite, weil das jetzt natürlich genau nach der Bekanntgabe, dass Joe Biden Präsident ist, bekannt gegeben wurde, wo, denke ich, es auch durchaus möglich gewesen wäre, dass man das schon 3-4 Tage vorher wahrscheinlich wusste. Aber, und das muss man dazu sagen, der CEO von Pfizer hat von Anfang an gesagt und auch von Moderna, das ist ein anderes Unternehmen, was auch noch im November Daten bekannt geben will aus ihrer Phase, aus der Phase 3, also der finalen Phase der Impfstofferprobung, dass die gesagt haben, wir werden definitiv erst danach, nach der US-Wahl, Daten dazu veröffentlichen. Das haben die schon über Monate gesagt. Also das ist jetzt auch keine Überraschung an der Stelle.
Das bedeutet aber, sie dürfen diese Veröffentlichung steuern.
Ja, das dürfen sie durchaus. Und das hätte, deswegen sage ich Geschmäckle, wie der Schwabe sagt, das hätte natürlich, wenn man das 2 Wochen vorher gemacht hätte, also eine Woche vor der Wahl, durchaus vielleicht das Ruder noch in Richtung Trump richten können.
Mhm. Das heißt, man kann sich gerade gar nicht sicher sein, inwiefern andere Forscherteams auf der ganzen Welt, wie weit sie fortgeschritten sind mit ihrer Impfstofferprobung, und vielleicht haben sie sich einfach noch nicht gemeldet.
Ja, also da würde ich jetzt glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass alle auf die US-Wahl achten bei so einem globalen Thema. Es gibt aber durchaus Übersichten, zum Beispiel kenne ich das von Der Aktionär oder anderen Plattformen, wo man mal sehen kann, welche Unternehmen arbeiten denn alle an Impfstoffen, in welcher Phase von den 3, 1, 2 und 3 sind sie denn. Es gibt jetzt zum Beispiel auch ein anderes deutsches Unternehmen, Cura FAQ oder wie man die CuraFAQ, wie man die ausspricht, die ja auch jetzt positive Daten aus der Phase 1, also noch einer frühen Phase, bekannt gegeben haben. Von daher, man kann das ja schon transparent untersuchen und natürlich muss man auch mal an die Unternehmen denken, weil es sind trotzdem börsennotierte Unternehmen, die Gewinne machen wollen. Und first come, first serve, ne? Und ich glaube, die ersten drei, die jetzt einen wirklich einen Impfstoff auf den Markt bringen, der wirklich auch zur Anwendung kommt, die haben natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch viel Absatz generieren.
Okay. Jetzt vielleicht nochmal ganz zum Abschluss, einfach mal auf die ganze Wirtschaft gesehen. Also es sieht ja nicht besonders brisant aus für viele Branchen momentan. Mhm. Gibt es jetzt schon so einen Effekt oder siehst du jetzt schon Effekte aufgrund dieser Verkündung des Impfstoffs, dass die Wirtschaft sich wieder erholt, neben den Aktien, die du eben genannt hast?
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen ausholen. Die Künstlerbranche, die Eventindustrie, die Hotellerie und alle diese schwer gebeutelten Industrien, Bars, Kneipen, Restaurants, die haben eine Menge Leute angestellt. Also die letzten Zahlen, die ich so kenne, sind 2,5 Millionen Menschen in Deutschland, die dort angestellt sind, aber sie generieren in Anführungszeichen nur 40 Milliarden an Wirtschaftsleistungen. Also ich will keinem damit so nahe treten, ich finde die Bereiche alle total wichtig. Worauf ich aber hinaus will, wenn man zum Beispiel mal die Autoindustrie nimmt, die nur 200 oder 500.000 Leute, glaube ich, angestellt hat, generiert eine Wirtschaftskraft von 400 Milliarden statt 40 Milliarden. Das bedeutet, dass der Einfluss auf die Börsen von diesen stark gebeutelten Branchen relativ gering ist. Und das sage ich jetzt deswegen, weil man natürlich jetzt dann schauen muss, okay, was haben die Ankündigungen von einem Corona-Impfstoff, was hat das für Auswirkungen auf die Märkte, auf die Börsen und auch auf die Wirtschaft? Ich glaube, grundsätzlich ist es eine Mindset-Sache. Das heißt, so erfreut und begeistert, wie ich quasi direkt bei uns diese Nachricht geteilt habe, ist es, glaube ich, auch vom Kopf der Leute her eine Sache, dass man jetzt wieder das Licht am Ende des Tunnels sieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach aus der psychologischen Seite her. Aber andererseits ist es, glaube ich, so, dass wir oder dass die Perspektive besteht, wirtschaftlich auch in allen Bereichen, dass man vielleicht bis zum Herbst nächsten Jahres wieder bei einer Normalität ist, also eine Welt nach Corona, dass dann aber noch andere Dinge, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, bestehen bleiben. Nämlich, dass Konjunkturprogramme gestartet wurden, viel auch im nachhaltigen Bereich, was natürlich, ne, also wenn ich als Staat Geld vergebe, um Unternehmen zu fördern aus den verschiedensten Bereichen, dann sorgt das für eine erhöhte Wirtschaftsleistung. Man hat die Notenbanken, die Europäische Zentralbank, die US-amerikanische Notenbank, die Fed, die Banken, aber auch Unternehmen günstig Geld zur Verfügung stellen. Und das bleibt alles noch über Corona hinaus. Und das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass die Wirtschaft sich weiter erholen wird, stark erholen wird. Und es sprechen manche Wirtschaftsexperten, Volkswirte auch schon davon, dass wir am Beginn eines neuen Bullenmarktes, eines neuen Bullenmarktes stehen. Ganz kurz, vielleicht am Ende.
Ja, noch nie gehört.
Man spricht von steigenden Börsen, also von steigenden Börsen, auch von Bullenmärkten, weil der Bulle seine Hörner immer nach oben gerichtet hat. Und der zeigt quasi die Richtung nach oben an. Und fallende Märkte sind Bärenmärkte, weil der Bär immer mürrisch nach unten guckt. Und deswegen gibt es immer Bulle und Bär auch an der Börse. Ne? Das wird auch in New York zum Beispiel, aber auch in Frankfurt gibt es da Bullen, die da quasi rumstehen.
So Statuen, ja, das habe ich schon mal gesehen.
Ja. Genau. Ja. Und und darauf wollte ich dann hinaus, dass wir zum am Beginn eines neuen Bullenmarktes sind, also eine Aufschwungphase. Und das sind, wie ich finde, sehr positive Nachrichten. Und das lässt mich sowohl als Honorarberater, als Trader, aber auch als Privatperson positiv in die Zukunft blicken. Auch wenn es sicherlich immer Einzelschicksale geben wird, wo Leute leider in die Insolvenz geraten werden. Aber auch das hat sich bisher immer gezeigt, wird es dafür Lösungen geben.
Danke, Ingo, für diese Einschätzung. Ich freue mich also, wieder noch mehr als sonst auf die Zukunft und kann mit Hoffnung jetzt schon ins Jahr 2021 blicken, wenn das alles so stimmt mit dem Bullenmarkt etc. Aber darüber werden wir natürlich noch weiter ausführlich reden in den nächsten Folgen. Und Ingo, wir müssen gar nicht lange warten. Wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen, hören uns nächste Woche schon wieder.
Sehr gut.
Und zwar am Money Monday, ab jetzt immer montags. Also folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter und schreibt uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung. Bis nächste Woche Montag am Money Monday und tschüss Ingo, tschüss ihr alle.